Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ist unglaublich. Kurz ein bisschen gezeigt, was ich so mache, beruflich. Jetzt habe ich diese Prospekte mitgebracht von Vision Europa. Ich werde dann einen Sonntag mal nur über Vision Europa sprechen. Aber zuerst müssen wir den Habakuk noch verdauen und durchgehen. Ich bin verheiratet seit 35 Jahren mit Caroline. Sie ist Österreicherin, kommt aus Kärnten, ich aus Bern. Und in Vorarlberg haben wir dann ungefähr das kulturelle Gemisch von diesen zwei Kulturen. Wir haben drei erwachsene Kinder, die alle auch wieder verheiratet sind. Der älteste Samuel, dann die jüngste Carina und Jessica. Und Carina und Samuel haben uns je einen Enkel beschert, der Liam, er ist 10, und der Lukas, er wird im Sommer 3 Jahre alt. Das ist so das familiäre Umfeld. Wenn wir schon gerade bei Familie sind, da war eine Familie unterwegs in der Stadt. Die Frau war so in Gedanken versunken und irgendwann hat ihr Mann sie gefragt: Du Schatz, über was grübelst du die ganze Zeit nach? Dann sagte sie: Ja, weißt du, unser Sohn, der wird bald eingeschult und ich weiß nicht, ob wir ihn genügend darauf vorbereitet haben. Er hat zum Beispiel noch nie eine Parklücke gesehen. Ich weiß nicht, ob jetzt Parklücke sehen so eine Bildungslücke ist, aber wir wollen eigentlich schon wissen. Also mein Lieblingsort würde ungefähr so ausschauen. Eine Bibliothek. Ich liebe Bücher. Ich lese gern. Ich habe immer das Gefühl, ich möchte noch so viel wissen. Das hat sich irgendwie auch in mein Berufsleben dann überspiegelt. Ich bin ja bei SAM Global auch im Vorstand mit dabei. Und da haben wir den Slogan mit Bildung Leben verändern. Und Bildung, da meinen wir eben auch das Evangelium, das ist Bildung. Mit dem Evangelium Leben verändern. Wir leben ja in einem Informationszeitalter, man kann ja alles googeln, man braucht gar nicht mehr in eine Bibliothek zu gehen. Aber ich denke, ihr erlebt es ähnlich. Also Wissen allein macht noch nicht glücklich. Es macht noch nicht mal automatisch weise, oder? Es gibt ja unglaublich intelligente Menschen, die unglaublich dumme Dinge tun. Ja, also das hängt nicht automatisch zusammen. Und ich habe mich gefragt, ja, was lohnt es sich denn wirklich zu wissen? Was ist denn zentral? Und Jesus Christus hat dazu einmal Folgendes gesagt. Das allein ist ewiges Leben. Dich, den einen wahren Gott, zu erkennen und an Jesus Christus zu glauben, den du gesandt hast. Also Gott zu kennen, ist etwas Zentrales. In einer Beziehung mit ihm zu leben durch Jesus, durch das Vertrauen auf Jesus, ist zentral. Und trotzdem, und jetzt komme ich dann langsam zu Habakuk, trotzdem gibt es so schwierige Dinge. Zum Beispiel, dass viele von denen, die von sich behaupten, sie kennen Gott, durch Jesus glauben sie an ihn und trotzdem können sie ihn nicht verstehen. Ich mache ein paar Beispiele, man könnte jetzt ganz, ganz viele Beispiele machen. Aber da ist jemand, der eine Aufnahmeprüfung machen muss. Er glaubt an Gott, er lebt mit Jesus, er betet intensiv, dass er da durchkommt und er fällt durch. Oder ein Christ bewirbt sich für einen Job, betet intensiv, dass er ihn bekommt, und dann bekommt er die Nachricht, wir haben jemand Qualifizierteres gefunden. Oder du gehst zum Arzt, rechnest mit einem harmlosen Befund und er sagt dir, ob schon du dafür gebetet hast, dass du gesund bist, er offenbart dir, du brauchst Chemo. So Momente, wo wir einfach Gott nicht verstehen, wo Gott auf unsere Gebete nicht antwortet oder er antwortet, aber auf eine Art und Weise, wie wir es eigentlich nicht wollen. Ich glaube, jeder Christ erlebt das, aber ich frage mich, warum reden wir so wenig darüber? Wir stellen dann die Gebetserhörungen ganz groß ins Zentrum, ist ja auch gut. Aber das andere existiert eben auch. Und wie gehen wir damit um? Wir haben unsere Pläne, wir haben unsere Vorstellungen, wir haben unsere Wünsche. Und dann merken wir, irgendwie passt das mit Gottes Zielen nicht zusammen. Oder zumindest handelt er nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Und damit sind wir bei Habakuk. Er hat genau das eben erlebt. Und deswegen ist er mir so sympathisch, weil da Dinge angesprochen werden, über die wir Christen aus meiner Sicht viel zu wenig reden. Er betet, dass Gott schenkt, dass sein Volk wieder zu ihm zurückkehrt, dass eine gute Regierung eingesetzt wird. Und Gott sagt, ja, ich erhöre dein Gebet, aber ganz anders. Ich schicke den größten Feind, den es gibt, für mein Volk, gegen mein Volk. Ich werde nachher noch darauf zurückkommen. Wie gehen wir damit um, wenn Gott unseren Erwartungen nicht entspricht? Habakuks Problem war, dass seine Vorstellung, die er von Gott gehabt hat, und die Wirklichkeit, die er erlebt hat, nicht kompatibel waren. Er konnte die zwei Dinge nicht zusammenbringen. George Barna ist einer der bekanntesten Meinungsforscher der Welt. Er hat in Amerika eine große Umfrage gemacht und hat die Leute gefragt, wenn sie Gott eine einzige Frage stellen könnten, welche wäre es? Und Überraschung, Überraschung, wieso gibt es Leid und Schmerz auf dieser Welt? Das ist die Frage, die Menschen umtreibt. Es ist die Frage, die ich von Atheisten am meisten höre, dass das der Grund ist, warum sie Atheisten sind, weil sie das nicht erklären können. Warum lässt Gott so viel Leid und Schmerzen zu in dieser Welt? Wir haben das letzte Mal die Großwetterlage, die politische Großwetterlage rund um Habakuk angeschaut und haben gemerkt, da gibt es ganz, ganz viele Parallelen zu heute. Und deswegen habe ich mich ja auch entschieden, über dieses Buch nachzudenken, unter diesem Titel »Auf Gottes Stimme hören«. Habakuk war Prophet, das heißt, das war sein Job, auf Gottes Stimme zu hören. Aber was ist, wenn ich Gottes Stimme höre, aber ich kann nicht glauben, dass es Gottes Stimme ist, weil ich es einfach nicht einordnen kann? Das war das Dilemma, in dem Habakuk war. Man könnte die drei Kapitel so zusammenfassen. Zuerst klagt Habakuk mit seinem Glauben gegen Gott, weil er Gott nicht versteht. Dann merkt er, er muss warten. Er muss warten, bis Gott antwortet. Und als Gott antwortet, triumphiert er dann. Also wir haben noch ein gutes Ende vor uns. Heute wird es noch mal ein bisschen schwierig. Was mich an Habakuk, am ganzen Buch am meisten verblüfft, ist die Veränderung, die er als Prophet selber erlebt. Also zuerst total verwirrt und voller Zweifel Und am Schluss haben wir plötzlich dann einen mutigen Mann vor uns, der von Zuversicht nur so strotzt. Aber an den Umständen hat sich nichts verändert. Also wir wollen diese Veränderung in Habakuk dann miteinander betrachten. Also zuerst hört er Gottes Stimme und Gott sagt ihm, ich werde die Babylonier nach Juda schicken. Die Babylonier, der schlimmste Feind, den es zur damaligen Zeit gab, wird kommen, wird Jerusalem belagern, wird Jerusalem erobern, wird mein Volk, also Gottes Volk, in die Gefangenschaft führen, in die babylonische Gefangenschaft, damit das Volk schlussendlich mal zu mir umkehrt. Das war die Botschaft, die Habakuk hörte und die er nicht glauben konnte, dass Gott so etwas tut, dass er nämlich ein noch viel gottloseres Volk als sein Werkzeug benutzen will, um sein Volk zur Umkehr zu bewegen. Irgendwie geht das nicht auf. Und Habakuk schildert nun das ganze Zwiegespräch zwischen ihm und Gott, diesen ganzen Kampf, den er da führt. Und wenn man dieses kleine Büchlein gut verstehen will, ist es, glaube ich, wichtig, dass man so einen Rahmen setzt, um was geht es eigentlich. Es geht nicht in erster Linie um Juda, also das ist das Südreich von Israel. Es geht nicht um Juda und das Versagen des Volkes. Das spielt zwar eine Rolle, aber spielt nicht die Hauptrolle. Es geht auch nicht um Babylonien und ihre Scheußlichkeit, ihre Brutalität. Es geht auch nicht um Habakuk und seine Zweifel in erster Linie. Die Hauptbotschaft ist, es geht um Gott und dass er souverän ist. Und dass seine Pläne schlussendlich immer gut sind, auch wenn wir sie nicht verstehen. Das ist die Hauptbotschaft. All unsere Fragen enden letztlich bei Gott, weil wir eines Tages vor ihm stehen werden und Rechenschaft darüber ablegen müssen, über unser Leben. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob das jemand glaubt oder nicht. Das wird einfach geschehen. Und deswegen ist es gut, sich jetzt schon immer wieder damit auseinanderzusetzen. Der Apostel Paulus hat das so auf den Punkt gebracht. In 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 5 und 6. Wenn auch in den Vorstellungen der Menschen sogenannte Götter im Himmel und auf der Erde existieren, und es gibt ja tatsächlich viele Mächte und Gewalten, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, der alles erschaffen hat und vor dem wir einmal stehen werden. Habakuk gefällt mir, weil er ein grundehrlicher Typ ist. Und Fragen stellt, die mich auch bewegen. Und dass er damit ringt, mit diesem Gott, vor dem er eines Tages stehen wird. Ich habe diese Botschaft, die zweite Botschaft jetzt über Habakuk, überschrieben mit Fragen, die an uns nagen. Fragen, die an uns nagen. Vielleicht nagen sie an euch nicht so wie an mir, aber ich kann mich mit Habakuk sehr gut identifizieren. Und die erste Frage, die aufgrund dieser Botschaft von Gott, ich werde die Babylonier benutzen, um mein Volk zur Umkehr zu bewegen, wirft die Frage auf, wer ist denn dieser Gott, der so etwas tut? Wer bist du? Steigen wir mal ein. Wir sind letztes Mal bis Vers 11 gekommen, jetzt Vers 12. O Herr, mein Gott, bist du nicht von jeher unser heiliger Gott gewesen? Du wirst uns doch nicht sterben lassen, denn du bist für uns wie ein schützender Fels. Die Babylonier hast du dazu bestimmt, deine Strafe an uns zu vollstrecken. Habakuk kommt mit Gott nicht klar und jetzt macht er einen Schritt zurück und überlegt sich, wer ist dieser Gott eigentlich? Und er nennt das, was ihm bewusst ist über Gott. Er sagt zum Beispiel, du bist von jeher. Also du bist ein ewiger Gott. Ich bin zeitlich. Ich habe nur einen ganz kleinen Ausschnitt, den ich überblicken kann. Aber du bist ewig. Und du bist der Herr. Du hast die Macht. Du stehst über allem. Du hast alles im Griff. Ja, du bist Gott. Der Ewige, der Souveräne, der Wahrhaftige, der keinen Anfang hat und kein Ende hat, aber alles angefangen hat und auch vollenden wird. Du bist ein heiliger Gott, du spielst in einer absolut eigenen Liga. Du bist abgesondert von allem Bösen, von allem Negativen, von allem Unvollkommenen. Du bist ein heiliger Gott. Und als dieser Gott bist du unser schützender Fels. Du gibst uns Boden unter den Füßen. Du bist unser Bunker gegen alle Mächte und Gewalten, die da auf uns einwirken. Du bist unser Gott. Keiner dieser Aspekte, die Habakuk nennt, sind nebensächlich. Er schildert, wie Gott ist. Er stellt sich vor Augen, wie Gott ist. Und gerade wenn wir durch Krisen gehen, wenn Fragen an uns nagen, ist es so wichtig, dass wir all diese Aspekte nie aus den Augen verlieren, sonst hat es Auswirkungen. Nimm Gottes loyale Liebe weg und du wirst permanent seine Treue hinterfragen. Nimm Gottes Majestät weg und du wirst für immer seine Macht hinterfragen. Hat er es noch im Griff? Nimm Gottes Heiligkeit weg und du wirst immer seine Fairness hinterfragen. Nimm Gottes Schutz weg und du wirst für immer seine Güte hinterfragen. Habakuk war ratlos, aber er blieb nicht haltlos, weil er sich an diesen Gott gewandt hat, an ihm festgehalten hat, sich vor Augen gestellt hat, wer ist dieser Gott eigentlich? Und deswegen ist die entscheidende Frage für einen Menschen eigentlich nicht, glaubst du an Gott? Sondern die entscheidende Frage ist, an welchen Gott glaubst du? Das ist entscheidend. Ich habe einige ziemlich tiefe Krisen durchgemacht in meinem Leben. Ich hatte mal einen Burnout, also da ging gar nichts mehr, war ein paar Monate arbeitsunfähig, einfach leer. Und gerade in solchen Situationen ist es so wichtig, sich dann vor Augen zu halten, wem diene ich eigentlich? Wer ist dieser Gott? Da ist meine Liste. Jetzt kann ich nicht mehr schalten. Jetzt. Gott ist gut. Gott ist heilig. Gott ist gerecht. Gott weiß alles. Sogar das, was ich selber über mich nicht weiß, weiß er. Gott ist Liebe. Er macht keine Fehler. Und woher weiß ich das? Weil die Bibel wahr ist, weil sie Gottes Wort ist, weil es die Botschaft Gottes an uns Menschen ist. Und im Zentrum von dieser Botschaft ist, Gott wurde Mensch in Jesus. Er ist der Sohn Gottes. Er ist am Kreuz für mich gestorben, für meine Schuld. Er hat den Tod überwunden. Er ist auferstanden. Er wird eines Tages zurückkommen. In der Zwischenzeit hat er uns seinen Heiligen Geist gesandt, der in uns lebt und damit Gott real ist in unserem Leben, jeden Tag. Und der das Werk, das er angefangen hat, in mir und dir vollenden wird. Wer ist Gott? Das müssen wir uns immer wieder vor Augen stellen, gerade in Krisen. Und dann kommen wir zur zweiten Frage, die daraus resultiert. Ja, wenn ich weiß, wie Gott ist und ihn trotzdem nicht verstehe, wie kannst du sowas machen, Gott? Also im Original von Habakuk tönt es dann so, Vers 13, du bist zu heilig, um Böses mit ansehen zu können. Du erträgst es nicht, wenn Menschen misshandelt werden. Warum siehst du dann zu, wie unsere Feinde heimtückisch über uns herfallen. Warum schweigst du, wenn diese Verbrecher andere vernichten, die doch viel rechtschaffender sind als sie? Und so geht es weiter, Vers 14 bis 16. Ich werde jetzt nicht alle Verse lesen, der Zeit wegen. Habakuk bringt sein Dilemma auf den Punkt. Wenn Gott keine Sünde tolerieren kann, wie kann er dann ein so gottloses Volk wie die Babylonier benutzen? Das passt doch nicht zusammen. Das geht nicht zusammen. Das ist doch ein Widerspruch. Stimmt. Es scheint ein Widerspruch zu sein. Und das ist genau das Schlüsselwort. Scheinen. Es scheint ein Widerspruch zu sein. Gottes Wege machen für uns nicht immer Sinn. Aber ich habe ganz wenige Predigten zu diesem Thema gehört. Ich habe ganz viele Predigten gehört. Gottes Pläne mit dir sind gut. Stimmt ja auch. Aber manchmal können wir ihn einfach nicht verstehen. Manchmal gibt es Situationen, wo wir im Nachhinein verstehen können, warum etwas passiert ist. Aber es gibt Situationen, die werden wir nicht verstehen. Ein Freund von mir hat auch einen Enkel gehabt. Dieser Enkel hat auf einem Bauernhof in einem Sandkasten gespielt, ist auf ein so Traktor-ähnliches Ding gestiegen und dann ist der Anhänger umgekippt und hat ihm den Kopf zermalmt. Warum? Warum? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es gibt Situationen, wo wir Gott einfach nicht verstehen können. Und dann muss ich zurückgehen zum ersten geistlichen Prinzip, wie ich das nenne. Gott ist Gott und ich bin es nicht. Gott weiß, was er tut und ich kann es nicht verstehen. Ein anderer Prophet hat das mal so zusammengefasst, Daniel, Kapitel 2, Vers 20 bis 22. Gelobt sei Gott, jetzt und in alle Ewigkeit. Ihm allein gehören Macht und Weisheit. Er ist der Herr der Zeit und bestimmt, was wann geschieht. Er setzt Könige ab, wir würden heute sagen Regierungen, und überlässt anderen ihren Thron. Den Weisen schenkt er ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er umhüllt die unergründlichsten Geheimnisse und weiß, was im Dunkel verborgen ist. Denn er selbst ist vom Licht umgeben. Bleiben da noch Fragen offen? Für mich nicht. Ich muss einfach erkennen, was mein Platz ist. Ich bin ein Sandkorn. Und Gott ist Gott. Er steht über allem. Aber eine dritte Frage hat Habakuk auch noch herumgetrieben, nämlich wie lange dauert das denn das Ganze noch, das Chaos? Wie lange geht das? Also im Original heißt es dann so, Vers 17, wie lange dürfen die Feinde das Schwert ziehen und ganze Völker erbarmungslos niedermetzeln? So jetzt. Also mit den Feinden sind, wie wir jetzt wissen, die Babylonier gemeint und Habakuk bewegt die Frage, ja, wann werden die mal gestoppt? Oder die gleiche Frage treibt mich dauernd rum. Wann wird Putin mal gestoppt? Das war die gleiche Situation. Wie lange dauert das? Fragen, die an uns nagen. Die meisten von uns können Krisen relativ gut überstehen, wenn wir ein Licht am Ende des Tunnels sehen und wissen, es ist nicht der Zug, der kommt. Also wir brauchen irgendwie Hoffnung. Wie lange dauert das noch? Habakuk stellt diese drei Fragen. Wer bist du, Gott? Darauf gibt er eine eigene Antwort, nämlich das, was er über Gott weiß, schreibt er auf. Wie kannst du so etwas tun? Darauf hat er noch keine Antwort. Wie lange wird es noch dauern? Darauf hat er auch noch keine Antwort. Und das führt Habakuk zu einer Entscheidung. Ich muss warten. Ich muss lernen, warten zu können. Jetzt knabbern wir das zweite Kapitel an. Vers 1. Jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Ich weiß nicht, ob Habakuk wortwörtlich in einen Turm auf der Stadtmauer gestiegen ist oder ob er das mehr als Bild meint, ist ja eigentlich auch ziemlich egal. Asaf, der Psalmist, war in einer sehr ähnlichen Situation. Er hat dann Folgendes geschrieben, Psalm 73, Vers 16 bis 17. Also versuchte ich zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht. Aber es war viel zu schwer für mich. Da ging ich in Gottes heiligen Tempel und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie das Leben endet. Egal, ob wir auf den Turm gehen oder in den Tempel gehen oder einfach in die Stille gehen, entscheidend ist, dass wir unser Herz auf Empfang ausrichten. Dass wir auf Gottes Stimme hören wollen, uns danach ausstrecken, dass Gott wirklich zu uns reden kann. Und wenn wir das tun, ist es wichtig, dass wir nicht zu schnell aufgeben, zu hören. Der Psalmist hat es so zusammengefasst, Psalm 27, Vers 13 bis 14. Jetzt bin ich gewiss, dass ich Gottes Güte sehen werde im Land der Lebenden. Bleib bei Gott, schöpfe Mut, gib nicht auf. Ich sage es noch einmal, bleib bei Gott. Wisst ihr, unser größtes Problem ist nicht psychologischer Art oder soziologischer Art oder philosophischer Art. Unser größtes Problem ist theologischer Art, nämlich wer ist Gott und vertraue ich diesem Gott? Ist er vertrauenswürdig? An welche Art von Gott glaube ich? Und es ist ganz wichtig, wenn wir in dieser Wartehaltung sind und uns vor Augen halten, gib nicht zu früh auf, dass ich mir bewusst mache, Gottes Zeitpläne sind oft ganz anders als meine. Er ist nie im Stress. Er setzt nicht so schnell Deadlines. Seine Uhren ticken irgendwie anders. Und da ist es wichtig, dran zu bleiben. Und unsere Vorstellung von Gott, eben das theologische Problem, das ist eben sehr schnell weit verbreitet in uns, weil unsere Vorstellungen von Gott meistens amputiert sind. Wir haben selten den Blick für Gott, wie er wirklich ist. Wir nehmen dann bestimmte Dinge heraus, von wie wir Gott sehen, und die sind uns wichtig und andere lassen wir auf der Seite. Aber solche selbst kreierten, hübschen Bilder von Gott, die funktionieren dann eben in Krisen nicht. Und ich habe so viele Christen erlebt, die den Glauben über Bord geworfen haben, weil sie Gott nicht verstanden haben. Und sie haben Gott nicht verstanden, weil sie ein falsches Bild von Gott hatten. Ganz grundsätzlich, glaube ich, kann ich sagen, Gott ist immer größer und besser als alles, was wir uns vorstellen können. Gottes Wege sind besser, als ich mir das vorstellen kann, auch wenn ich es nicht verstehe. Gottes Herz ist größer, als ich mir das vorstellen kann. Gottes Gedanken sind höher, als ich mir das vorstellen kann. Und Gottes Pläne sind besser, als ich mir das je vorstellen kann. Alles an ihm ist größer und besser, als ich mir vorstellen kann. Und deswegen ist es so schwierig, dieses Buch wirklich zu verstehen. Weil Gott einfach anders ist als wir. Wir sind zwar seine Ebenbilder, aber er ist einfach viel, viel größer und besser als wir. Was machen wir, wenn Gott unsere Gebete nicht beantwortet oder anders beantwortet, als wir erhofft haben und gebetet haben? Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können beginnen, mit Gott zu verhandeln. Wird meistens wahrscheinlich nicht funktionieren. Wir können unserem Ärger und Wut freien Lauf lassen. Es tut vielleicht gut im Moment, aber ändern tut es ja dann auch nicht wirklich viel. Oder wir beginnen, mit Gott zu ringen, wie Habakuk das gemacht hat. Fragen zu stellen und dann auf Antworten zu warten und nicht aufgeben. Und dabei können wir immer bei dem ersten Prinzip beginnen, uns wieder vor Augen zu halten, wer ist Gott eigentlich? Bleib bei Gott, bleib bei Gott. Ich verlasse jetzt Habakuk, der sitzt in seinem Turm und wartet. Ihr müsst jetzt auch warten bis zur nächsten Predigt. Lassen wir ihn dort warten und auf Gott ausrichten. Und nehmen wir aus diesem zweiten Kapitel, das ja, oder ersten Kapitel eigentlich, das ja so problembeladen ist, einen Kern heraus. Und halten wir uns vor Augen, wir haben einen Gott, der uns nicht vergessen hat. Wir haben einen Gott, der dich unglaublich liebt, so dass er sogar bereit war, sein Wertvollstes, seinen eigenen Sohn, für dich hinzugeben. Wir haben einen Gott, der dich durch und durch kennt, alle Gefühle, alles, was so passiert, alle Gedanken, sogar das ganze Unterbewusstsein, das wir gar nicht so ganz richtig mitkriegen. Er weiß alles. Und gerade in Krisen, er kennt deine Schmerzen, er kennt deine Verletzungen, er kennt deine Enttäuschungen, er kennt dein Chaos, er kennt deine Angst, er kennt deinen Kummer, er kennt deine Bedrängnis. Aber er ist da. Er ist da für dich. Nimm Gottes Verheißungen immer wieder in Anspruch in solchen Zeiten. Ich nehme nur eine, aber bewusst aus den Klageliedern, also ähnliches Inhalt wie Habakuk. Klagelieder 3, Vers 25 und 26. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Ich habe die erste Predigt abgeschlossen mit diesem Bild. Wenn Gott Milliarden von Galaxien erschaffen hat, ist er dann nicht fähig, dein Leben in seiner Hand zu halten? Natürlich ist er das. Dort können wir ruhig werden. dort können wir loslassen. Und dort können wir dann auch warten auf Antworten. Einige Antworten werden wir erst bekommen, wenn wir bei ihm sind. Ich will beten. Vater im Himmel, ich danke dir für das Buch Habakuk. Danke, dass dieser Prophet so gerungen hat mit dir und du hältst es aus. Das ist für dich kein Problem. Und du bist ihm begegnet. Und diese Begegnung hat sein Leben verändert. Und das brauchen auch wir immer wieder neu. Begegnungen mit dir. Hilf uns, mit den Fragen umzugehen, die uns herumtreiben, die an uns nagen. Und bei dir immer wieder zur Ruhe zu kommen. Und die Geborgenheit von dir zu erleben. Amen.